und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nebenwerte Welt im Gespräch. Heute werfen wir mal einen Blick auf ein Unternehmen, das man fast als Synonym für technologischen Pioniergeist im Bereich Brennstoffzellen bezeichnen kann. Es geht heute um die SFC Energy. Seit über 20 Jahren entwickelt SFC nun Lösungen für mobile, stationäre und hybride Energieversorgung und hat sich damit auch schon weltweit eine beachtliche Marktposition erarbeitet. Das Unternehmen ist unter anderem in Europa, Nordamerika und Asien aktiv, aber expandiert weiter. Nun gab es schon vor einiger Zeit Zahlen zum ersten Halbjahr. Jetzt steht das nächste Zahlenwerk an. Am 18. November, laut Terminkalender, soll SFC die Ergebnisse für das dritte Quartal vorlegen. Natürlich, die konkreten Zahlen werden heute hier sicherlich noch nicht genannt werden, ist ganz klar. Aber umso spannender ist es dass trotzdem, wie denn aktuell insgesamt es im operativen Geschäft läuft und wo das Management die größten Hebel für die kommenden Jahre sieht. Deshalb freue ich mich besonders, dass heute mein Gast Dr. Peter Podessa ist. Er ist Vorstandsvorsitzender der SFC Energy. Herzlich willkommen.
Herzlichen Dank, Herr Müller, dass ich dabei sein kann. Freut mich.
Ja, sehr gerne. Herr Dr. Podessa, die SFC Energy hat, wie gesagt, das erste Halbjahr solide abgeschlossen und am 18. November, habe ich ja schon gesagt, stehen die neuen Quartalszahlen an. Ganz grundsätzlich mal gefragt, wie hat sich denn die allgemeine Stimmung im Unternehmen im bisherigen zweiten Halbjahr denn entwickelt? Spüren Sie hier Zuversicht oder eher ein herausforderndes Umfeld?
Also, im Grundsatz sehen wir als Unternehmen, das sich irgendwie vom Startup her zum Technologiemittelständler entwickelt hat. Sie hatten ja auch unsere Pionierrolle in der Anmoderation erwähnt. Grundsätzlich geprägt von unternehmerischem Optimismus. Das Makroumfeld, das wir im Moment vorfinden, ist trotzdem etwas, was man in der Form nicht beeinflussen kann. Und natürlich ist das Umfeld durch Unsicherheiten geprägt. Wir kennen auch die fast tägliche Diskussion hier zum Thema, gibt es weitere veränderte Handelshemmnisse, im Speziellen hier vor dem Hintergrund der Nordamerika-Aktivitäten, auch für uns relevant. Zudem, und ich komme auch gerade aus Washington von der größten Defense-Show weltweit zurück, ist es natürlich im geopolitischen Umfeld und vor dem Hintergrund auch der noch am aktiven kriegerischen Auseinandersetzung sicherlich ein Umfeld im Verteidigungsbereich, das hier durch hohe Investitionen, wenn auch eher perspektivisch geprägt ist. Also im Wesentlichen eine zwei Seiten einer Medaille, Makroumfeld, Handelshemmnisse, Unsicherheiten auf der einen Seite, aber natürlich mittel- und langfristig, speziell im Bereich auch Verteidigung, aber auch öffentliche Sicherheit, eine Perspektive, die ja durch hohe Investitionen geprägt ist und das nicht nur in Europa.
Bleiben wir mal vielleicht gleich bei Investitionen und natürlich dem Thema Nordamerika. Hier haben Sie ja eine neue Produktionsstätte aufgebaut in Salt Lake City oder sind dabei, die noch im vierten Quartal jetzt an den Start gehen soll. Was bedeutet dieser Schritt denn für Sie, für Ihr Unternehmen und vor allem natürlich mit Blick auf die schon von Ihnen angesprochenen Handelsschwierigkeiten?
Im Wesentlichen auch dort. Ich war vor 10 Tagen vor Ort. Zum einen, ja, das ist erfreulich zu sehen. Wir sind dort im Plan. Wir werden in der Lage sein, die ersten Pilotserien auch per Ende des Jahres aus dem Standort in Salt Lake City rauszubringen. Die Grundsatzentscheidung hier neben den kundennahen und marktnahen Aktivitäten, die wir ja im letzten Jahr schon gestartet haben, Vertrieb, Service, Technical Support, auch eine Fertigungskapazität dort aufzubauen, begründet sich weniger jetzt in der Diskussion um Zölle und Handelshemmnisse, sondern einfach in dem Bedürfnis unserer Kunden, die Fertigung unserer Produkte im Kontinent, im Lande zu haben. Das Thema hier, ja, Local Content, Made in America, ist eine Grunderwartung auch unserer Kunden in den USA, wie es auch bei vielen anderen Industrien der Fall ist.
Machen wir mal einen ganz großen regionalen Sprung sozusagen auf die andere Seite. Sie haben sich kürzlich haben Sie gemeldet, dass Sie sich mit 15% an einer Firma in Singapur beteiligt haben, die OneBerry Technologies. Das ist ein Anbieter von KI-gestützten Sicherheitslösungen. Wie ordnet sich denn diese Beteiligung jetzt in Ihre Wachstumsstrategie ein?
Es passt eigentlich zu zwei unserer Wachstumssäulen. Zum einen regionale Expansion. Südostasien hier ein für uns auch dynamisch wachsender Markt. Wir sind seit 15 Jahren Partner von OneBerry Technology. Das heißt, wir kennen einander sehr gut. Wir liefern die verlässliche, nachhaltige und auch wirtschaftlich sinnvolle Energieversorgung und OneBerry im Wesentlichen technologiebasierte Überwachungstechnik. Ein gutes Beispiel dafür ist, wir gemeinsam betreiben wir die Grenzsicherung des Staates Singapur. Das heißt, das sind alle 800-900 Meter Kamerasysteme aufgebaut, die im Wesentlichen mit unseren Brennstoffzellen betrieben werden. Das heißt, es gibt hier eine flächendeckende Überwachung. Von Singapur aus möchten wir die Plattform mit OneBerry auch dazu nutzen, im südostasiatischen Raum regional weiter zu expandieren. Und die zweite Wachstumssäule neben dem regionalen Ausbau unserer Präsenz ist die Kombination unserer Geschäftsmodelle und unserer Technologien. Die KI-basierte Kameratechnik von OneBerry kombiniert mit unserer Energieversorgung und das in einem Geschäftsmodell, wie es OneBerry seit seiner Gründung betreibt, als Security as a Service, Energy as a Service. Das heißt, die Systeme werden nicht wie in unserem Geschäftsmodell einfach verkauft, sondern vermietet. In Singapur ist es zu 80% Behördengeschäft. Außerhalb von Singapur denken wir, dass wir auch im privatwirtschaftlichen Bereich hier damit Wachstumschancen haben. Und noch dazu ist es ein Geschäftsmodell, das hatten wir auch so kommuniziert schon, attraktiv, profitabel ist.
Nochmal zu diesem Thema Energy as a Service. Machen Sie das jetzt nur in Kombination mit OneBerry oder machen Sie das auch als Standalone-Geschäftsmodell? Und wenn ja, wo sind denn da Ihre besonderen Zielgruppen?
Das können wir natürlich heute als 15% Anteileigner noch nicht frei entscheiden, sondern natürlich in Zusammenspiel mit unserem Partner. Wir haben 15 Jahre Erfahrung gemeinsam hinter uns. Es gab auch mal Jahre, wo OneBerry sich bei uns beteiligt hat, in frühen Jahren der Geschäftsentwicklung auch hier Wachstumsschritte zu ermöglichen. Also von dem her haben wir hier eine durchaus auf sehr starkem Vertrauen und Erfahrung basierte Partnerschaft. Umgekehrt haben wir uns aber auch eine Option zusichern lassen, eine Mehrheit zu übernehmen, um eben dann auch dieses Geschäftsmodell in anderen Regionen einzusetzen, die wir als sinnvoll und möglich erachten. Und wenn man die Anwendungsfälle sieht, so ist es im Wesentlichen ein Spektrum von, ich hatte das Thema Grenzüberwachung, Grenzsicherung schon benannt, wo eben unsere Energieversorgung mit intelligenter Kameratechnik, Datenübertragungstechnik, hier geht es auch um Gesichtserkennung und andere Merkmalsparameter kombiniert wird. Genauso kritische Infrastruktur, aber auch größere Veranstaltungen. Und das können wir uns vorstellen, natürlich auch in anderen Regionen einzusetzen. Was vielleicht auch noch wichtig ist, OneBerry selbst ist auch im Bereich der Drohnenabwehr in Singapur seit längerem tätig. Und das ist natürlich ein sehr interessantes Geschäftsfeld, das wir gerne auch bewerten wollen, ob wir das in anderen Regionen einsetzen können.
Sie hatten ja auch schon erwähnt, den Bereich Defense und Public Security. sehr starker Standbein inzwischen von SFC Energy. Als wir uns das letzte Mal hier in dieser Stelle unterhalten haben, ging es ja um nicht ganz so erfreuliche Entwicklungen mit den indischen Aufträgen, die sich da verzögert haben. Wie ist denn da jetzt der Stand der Dinge und wie beurteilen Sie denn den Markt jetzt aktuell, vor allen Dingen mit der längerfristigen Perspektive, auch vor dem Hintergrund, dass ja in Europa und in Nordamerika die Verteidigungsbudgets jetzt weiter deutlich aufgestockt werden?
Auch da kann ich berichten, dass wir uns vor Ort kundig gemacht haben in den letzten Wochen. Das heißt, wir waren hier mit meinen Kollegen, mit meinem Team gemeinsam viel unterwegs, Kolleginnen und Kollegen viel unterwegs. Es ist natürlich nicht erfreulich, und das hatten wir ja auch zum Halbjahr klar kommuniziert, dass wir hier gerade eine Verzögerung von wirklich substanziellen Programmen sehen bei der indischen Armee, dass das Haushaltsjahr in Indien läuft noch bis zum 31.03.2026. Wenn ich jetzt all dem, was wir gehört haben, einfach in der Form Glauben schenke, wie wir das bisher ja auch durchaus als Realität dann erlebt haben, gehen wir davon aus, dass wir im nächsten Haushaltsjahr hier durchaus wieder Aufträge sowohl für portable Brennstoffzellensysteme, also für wirklich von der Soldatin, vom Soldaten getragene Systeme erwarten können, aber auch stationäre Systeme, speziell in dem Falle auch wieder für die Versorgung von Grenzsicherungsposten hier an den verschiedenen Außengrenzen hier des Landes. Dass wir aufgrund der Erfahrung vielleicht in unserer Planung jetzt ein bisschen vorsichtiger bleiben. Das, glaube ich, gebietet einfach der Sachverstand und die Erfahrung. Nichtsdestotrotz, wir sind als Technologie, als Produkt qualifiziert. Es gibt enorme Zahlen aufgrund der schieren Größe hier der Armeeeinheiten. Wir beginnen da mal wieder auf dem Niveau, wo wir vor 2 Jahren mal rausgekommen sind. Und ich denke, das ist ein guter Aufsatzpunkt. Was die Gesamtinvestitionen in Indien betrifft, ja, waren wir betroffen von einer Mittelumverteilung hin in Richtung Drohnentechnologie. Auch dort sehen wir neue Anwendungen, und es nicht nur in Indien, sondern auch in Europa hier und in den USA. Auch für Ladeeinheiten, für Drohnen sind unsere Produkte gut einsetzbar. Es laufen die ersten Pilot-Tests hier. Im Wesentlichen eine hochagile, leicht verlegbare Energieversorgung, die aber auch nicht detektierbar ist, weil wir keine Lärm- und kaum Temperatursignatur hier haben. Und das ist natürlich ein taktischer Vorteil gegenüber konventionellen Generatoren. Also hier erwarten wir uns einen Effekt auch schon im nächsten Jahr.
Okay. Security und Defense ist natürlich jetzt gerade aktuell ein ganz, ganz großes Thema, aber Sie sind ja auch noch in anderen Bereichen tätig, unter anderem Infrastruktur, wo Sie ja auch Ihre Präsenz nach meinen Informationen jetzt sukzessive ausbauen. Also im Prinzip geht es hier zum Beispiel um Baustellen und Verkehrssicherung. Können Sie vielleicht mal ein bisschen ausführen, was Sie dort in diesem Bereich machen und wie groß Sie das Potenzial in diesem Segment einschätzen?
Das ist, und Sie haben ja völlig recht, ich meine, Verteidigung und öffentliche Sicherheit ist jetzt natürlich ein Thema, das in der Öffentlichkeit hohe Präsenz hat. Solange wie wir das Geschäft schon machen, gab es ja auch Jahre, wo das nicht der Fall war. Wir sind es auch gewöhnt, hier mit diesen Schwankungen umzugehen. Und deshalb ist es auch wichtig, die anderen Geschäfte mit der gleichen Ernsthaftigkeit und mit auch dem gleichen Fokus weiter zu betreiben. Und im industriellen Bereich das Thema Verkehrssicherungstechnik und dort die Energieversorgung zu machen für Baustellensicherung, für diese LED-Tafeln, die dort draußen leuchten in der Nacht, wenn man auf der Autobahn ist, für die Geschwindigkeitsbeschränkungsangaben. All das wird heute größtenteils mit Batterien, zum Teil auch noch mit konventionellen Generatoren oder auch mit Batterie-Solar-Kombinationen versorgt, mit dem klaren Effekt, dass ich entweder den Generator nachtanken muss und das in relativ kurzen Zyklen oder eben bei entsprechender Wetterlage. Und das ist jetzt, wir kommen gerade jetzt in diese Jahreszeit, Spätherbst und Winter, ich die Batterien sehr oft austauschen muss, weil das Solarpanel nicht entsprechend Leistung bringt. Und hier bringt die E-Foil-Brennstoffzelle den Vorteil, dass ich dann nicht alle 2 Wochen austauschen muss, sondern bis zu 6 oder 8 Wochen, je nach Treibstoffverfügbarkeit, hier die Servicezyklen verlängern kann und damit eine massive Kostenersparnis, aber auch natürlich eine Reduktion des Gefahrenprofils hier für die Servicetechniker, die dort rausfahren, weil es ist auch nicht immer ungefährlich, hier auf der Autobahn dann Batterien zu wechseln. Das heißt, wir bringen hier längere Laufzeiten, damit weniger Servicierungskosten. Und das macht es wirtschaftlich sinnvoll. Noch dazu sind unsere Systeme auch aus der Historie heraus und aus den Einsatzgebieten im Öl- und Gasbereich Nordamerika in einem breiten Temperaturspektrum hier von minus 30 bis plus 50 Grad einsetzbar. Mhm. Und der Weg in diesen Markt, das hat länger gebraucht, weil der Markt sehr fragmentiert war, aber mit der Gründung auch der Autobahn GmbH begann sich auch die Nachfrage zu konsolidieren und war nicht mehr in der Form regional auf fast Kreisebene runter aufgesplittet. Und auch die Anbieter für diese Serviceleistungen konsolidieren sich in der Form, dass es immer größere Einheiten gibt. Und hier eine Standardenergieversorgung anbieten zu können, bringt einfach Wirtschaftlichkeit.
Wenn man jetzt mal sich anschaut, Brennstoffzellen im Vergleich zu anderen Energieträgern oder anderen Energieversorgungssystemen, haben Sie ja gerade ausgeführt, die Vorteile, die das bringt. Aber mich würde jetzt mal nochmal interessieren, Sie jetzt als Unternehmen, Sie werden sich ja sicherlich nicht auf dem erreichten technologischen Stand ausruhen. Gibt es denn in Ihrer Forschung und Entwicklung jetzt Themen, die Sie jetzt besonders stark adressieren, zum Beispiel was höhere Leistungsklassen angeht, längere Laufzeiten oder vielleicht Kostenersparnis? Ne?
Völlig klar. Also im Wesentlichen die Kerntangenten auf der Entwicklungsseite und auch nach vorne weg. Wir sind ja ein Unternehmen, das immer noch einen überproportional hohen auch F&E-Anteil in seiner P&L ausweist, auch wenn man die Anzahl der Leute im Hause sieht oder in den Standorten sieht, die sich eben um die Entwicklung, um das Engineering, um das Produktmanagement kümmern, so ist das ein überproportional hoher Anteil. Das heißt, es geht um Leistungssteigerung, es geht um Kostenreduktion, aber auch um Miniaturisierung, das heißt, den Formfaktor auch noch kleiner zu machen. Und das ist, wir haben hier 2 Programme jetzt erst in den letzten 6 Monaten gestartet, in dem Falle im Verteidigungsbereich, sowohl für unsere portable Plattform hier. Die nächste Generation des Produktes wird nicht mehr 25, sondern 50 bis 100 Watt haben. Und auch im stationären Bereich werden wir hier von 100 in Richtung 500 Watt gehen. Parallel dazu sind die 2 anderen Schwerpunkte sehr stark softwaregetrieben. Unsere Cloud-Fähigkeiten, das heißt unsere Brennstoffzellen, Betriebsdaten in einer Cloud hier zu sammeln, damit im Wesentlichen auch KI gestützt, und das ist der weitere Schwerpunkt, hier entsprechend systemische Fehler, Nutzungsfehler zu analysieren, dafür dann geplante Servicezyklen vorschlagen zu können, um den Betrieb für unsere Kunden reibungsloser und damit auch kostengünstiger zu machen. Und natürlich auch auf Sicht die Überlegung, diese Cloud-Fähigkeiten auch entsprechend über Lizenzen zu monetarisieren.
Das klingt jetzt sehr stark danach, nach diesem bekannten Rasierer-Klingensystem, das vielleicht in der Zukunft Wartung und Service einen wesentlich größeren Anteil in Ihrem Geschäftsmix hat. Kann das sein?
Das ist durchaus dann der Effekt hier, auch wenn sich das nicht völlig dreht in unserem Falle. Aber natürlich, wenn wir genügend Wertigkeit unserem Kunden auch belegen können über längere Laufzeiten, höhere Uptime, Predictive Maintenance, die geplant werden kann, dann denke ich, ist auch, und das sehen wir heute schon, weil wir ja auch schon solche Lizenzmodelle jetzt im Pilotsystem laufen haben, ist die Bereitschaft auch da. Nur man muss es eben datenmäßig nachweisen können, dass das auch wirklich für den Kunden ein wirtschaftlicher Vorteil ist.
Okay. Kommen wir nochmal ganz kurz zum Hier und Jetzt. Wir haben ja schon darüber gesprochen, Infrastruktur, Defense, die sind natürlich in einer anderen Branche noch tätig, Öl, Gas, Telekommunikation. Mich würde jetzt nochmal kurz eine Einschätzung interessieren, welche Branchen oder Segmente Sie jetzt momentan als am dynamischsten erleben für Ihr Geschäft?
Also perspektivisch sicher das Thema eben Verteidigung und öffentliche Sicherheit, Schutz kritischer Infrastrukturen hier, was die auch Zunahme an Investivmitteln hier betrifft im Vergleich zu einer Situation, wie wir sie noch vor 2 bis 3 Jahren hatten. Aber auch dort muss man sehen, dass all die Zahlen, die publiziert sind und die auch, denke ich, genau politisch so gewollt sind und auch Sinn machen, dass deren Umsetzung meist auf der Zeitachse doch auf einer Zeitachse 2, 3 Jahre mal dauern kann, bis auch entsprechend solche Programme umgesetzt sind. Im Infrastrukturbereich, auch dort, wenn man jetzt sieht, auch welche Zahlen hier kursieren, wie viel Autobahnbrücken in Deutschland hier akut reparaturbedürftig sind. Auch dort wirklich klare Zeichen auf Wachstum gestellt. Aber neben jetzt unseren bestehenden Märkten, wo wir gerade Öl und Gas auch beginnen, in den USA unser Geschäft aufzubauen, ist es sicherlich auch für unsere Wasserstoffprodukte hier. Wir sehen erste Projekte im Bereich der Notstromversorgung von Datenzentren, also eine nachhaltig saubere Form hier anstatt eines Generators hier als Notstromversorgung auch eine Brennstoffzelle einzusetzen. Also dort erwarten wir uns Impulse. Im Moment sehen wir regional hier in Indien die ersten Projekte. Aber ich denke, auch in Europa und den USA gibt es hier durchaus Potenzial, auch in den Leistungsklassen, in denen wir tätig sind.
Okay. Herr Dr. Podessa, herzlichen Dank für diese Einblicke. Ich bin natürlich gespannt und meine Zuhörer hoffentlich auch, was dann die Ergebnisse zum 3. Quartal gebracht haben. Da werden wir uns hoffentlich dann auch an dieser Stelle wiederhören. Bis dahin erstmal herzlichen Dank, dass Sie heute dabei waren.
Herr Müller, vielen herzlichen Dank. War mir wie immer eine Freude.
Dankeschön. Ja, und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie doch einfach Nebenwerte Welt im Gespräch auf Ihrer Lieblingsplattform bei Deezer oder Spotify oder Apple oder wo auch immer und bleiben Sie mit uns auf dem Laufenden, wenn es um spannende Unternehmen aus dem Nebenwertekosmos geht. Damit bis zum nächsten Mal, Ihr Carsten Müller.